90,2 Radio Oberösterreich.
Premiere. Literatur aus Oberösterreich.
Herzlich willkommen bei unserer 7. Ausgabe im Jahrgang 2004, heißt sie Alfred Bitter-Tschatscha. Heute präsentiere ich Ihnen eine Erstveröffentlichung, einen Romanbeginn aus der literarischen Werkstatt des in Bichling unweit von Linz lebenden Autors Andreas Weber und danach einen Ausschnitt aus einer früheren Erzählung des Autors. Überall sitzen in Oberösterreich Autorinnen und Autoren an ihren Schreibmaschinen oder an ihren PCs, um an ihren Texten zu feilen. Irgendwann danach erblicken diese Texte dann einmal das Licht der Öffentlichkeit oder auch nicht. Einer von diesen Unermüdlichen ist der in Bichling bei Linz lebende Autor Andreas Weber. Im Verlag Otto Müller erscheint im März sein erster Roman. Er wird Lanz heißen und wir werden noch eingehend darüber berichten. Während die Druckmaschinen auf Hochtouren laufen und die Bindearbeiten an diesem Roman durchgeführt werden, arbeitet Weber schon wieder an einem neuen Projekt und an einem neuen Buch. Es ist dies ein vernetzter Krimi, handelt auf drei Ebenen und im Mittelpunkt steht ein Spitzensportler, der in die Mühlen der Öffentlichkeit und der Politik und eines Kriminalfalls gerät. Dieses Projekt möchten wir Ihnen heute vorstellen. Freilich können wir die Spannungsbögen nur erahnen und die Lösung des Romans von Weber halten wir vor Ihnen natürlich weiterhin streng geheim. Gegen Ende unserer heutigen Ausgabe erinnern wir noch an eine in der Bibliothek der Provinz erschienene Erzählung von Andreas Weber mit dem Titel Amerika aus dem Band Nachtbilder. Hören Sie aber zunächst bis 1940 den Beginn des Krimis Florians Angst, eine Erstveröffentlichung, die in Amerika beginnt und sich in der Peripherie von Linz zu einem spannenden Kriminalfall entwickelt. Ein spielerisch zu verstehender Umgang mit dem Sujet-Kriminalroman. Es liest Thomas Pohl.
Andreas Weber, Florians Angst, ein Roman. Prolog, zwischen Yes und Melbourne. Sie fiel ihm schon im Busbahnhof von Canberra auf. Etwa 20 Leute warteten, doch der junge Mann hatte beim Hinkommen mit seinem ersten Blick diese Frau angesehen. Beim Einsteigen sah sie ihn im Vorbeigehen das erste Mal an. Im Bus saß sie ein paar Reihen vor ihm. Durch den Spalt zwischen den Sitzen sah er, dass sie zurücksah, wenn sie etwas in der Tasche neben sich suchte. Ihm war, als lächelte sie dabei. Die Reisenden nach Melbourne mussten in Yes aus dem Bus in den Zug umsteigen. Der Bahnhof war ein gelb gestrichenes, zweistöckiges Holzhaus aus dem 19. Jahrhundert. Jemand war gerade damit beschäftigt, den dunkelgrünen Lack der Fensterrahmen zu erneuern. Der Transcontinental Express hielt einmal am Tag auf dem einzigen Gleis dieser Station, die in jeder Richtung mehrere Stunden von der nächsten Siedlung entfernt war. 5 Leute gingen auf einem Kiesweg unter das Bahnhofsvordach, das von grün gestrichenen Eisenträgern gestützt wurde. Der junge Mann war mit 2 alten Australiern hinter der Frau rund um das Haus zum Gleis an der Vorderseite gegangen. Plötzlich stand er neben ihr. Sie sahen hinaus in das bis an den Horizont ausgedörrte Grasland unter dem hellblau heißen Himmel. Manchmal verlor sich eine Staubwolke in der flirrenden Luft, wenn ein Kaninchen in den Schatten eines Busches hoppelte. Der junge Mann und die Frau sahen einander im selben Augenblick an. Er sagte, dass er eigentlich reise, um alleine zu sein. Sie möge es also bitte nicht falsch verstehen, dass er sie hier anspreche. Die Frau lächelte und sagte, kommen Sie aus Österreich? Ja. Er errötete und sah auf den geteerten Holzboden. Sie sagte, Wien. Ich komme aus Wien. Der junge Mann schaffte es, der Frau zu sagen, dass sie ihn Englisch mutig mache. Er hätte das Gefühl, sich hinter den Wörtern der fremden Sprache, die ihm sehr sympathisch wäre, verstecken zu können. So als würde ihn das, was er sagte, gar nichts angehen, ihn gar nicht betreffen. Als hätte das ein anderer gesagt und er müsste für das Gesagte keine Verantwortung übernehmen. In seiner Muttersprache hätte er nie gewagt, eine Frau so anzusprechen, wie er es gerade getan hatte. Ich komme auch aus Wien. Der Zug fuhr ein. Jeder Platz des Zuges war reserviert. Sie saßen weit voneinander entfernt in verschiedenen Waggons. Der junge Mann und die Frau verabschiedeten sich. Schade. Jemand um Platztausch zu bitten, wäre ihnen übertrieben erschienen. Nach 2 Stunden Fahrt stand der junge Mann auf, ging im Mittelgang durch die 5 Waggons zum Platz der Frau und fragte, ob sie mit ihm in den Speisewagen gehen wolle. Ja. Sie saßen vor der vorbeiziehenden Landschaft, tranken dünnen Kaffee, aßen Donuts und sie sagte, dass sie möglichst weit von zu Hause und ihrem Leben weggefahren sei, um sich über ihr Leben klar zu werden. Auslöser für die Reise war die Hochzeit einer Jugendfreundin, die in Melbourne einen Australier heiratete. Die Einladung zur Hochzeit war gerade recht gekommen. Die Frau hatte Geschichte, Philosophie und Literatur studiert. Nun wusste sie nicht, wie es weitergehen sollte. »Ich auch nicht«, sagte er. Literatur interessierte ihn. Er las gerne, hatte vor zu studieren, wusste aber nicht was. Schön wäre eine Arbeit, bei der er schreiben konnte. Journalismus wäre toll. Die 2 Jahre seit dem Gymnasium hatte er auf Reisen und mit der Arbeit für deren Finanzierung verbracht. Er kam aus kleinsten Verhältnissen, viele Kinder, kein Geld. »Das könnte ich jetzt auch gebrauchen. Eigentlich reise ich gerade mit meinem letzten Geldrest durch die Welt«, sagte sie und bestellte noch einen Kaffee. Sie trank und sagte, dass sie nach ihrer soeben gescheiterten Ehe mit einem Musiker praktisch pleite sei, obwohl sie reiche Eltern hatte. Der Musiker war drogensüchtig gewesen. Wenn er noch lebte, war er es wahrscheinlich noch immer. Sie hatte geglaubt, ihn vom Gift wegbringen zu können. Eine Hoffnung, die fast ihr ganzes Erbteil gekostet hatte. Sie hatte keine Chance gehabt. Ihr Mann hatte sie hintergangen in jeder Hinsicht. Sie lächelte bitter. »Einer meiner 2 besten Freunde starb an einer Überdosis«, sagte der junge Mann. »Die Eltern seines Freundes hatten ihrem Sohn immer viel Geld gegeben, aber nichts sonst. Keine Liebe, keine Anerkennung, nie hatte ihm jemand erlaubt zu tun, was er wollte. Sein Freund hatte schauspielerisches Talent gehabt und wunderbar Klavier gespielt. Daraus hätte er gerne einen Beruf gemacht. Aber Medizin als Alternative ein Technikstudium waren für ihn vorgesehen gewesen. »Ich verstehe Ihren Freund besser, als Sie sich vorstellen können. Aber auch seine Eltern«, sagte die Frau. Ihr war Identität, die Einheit zwischen Lebensinhalt und Lebensform, das Wichtigste. Sie wollte jeden Morgen neben dem Vater ihrer Kinder aufwachen. Sie sehnte sich nach einem Rückhalt, Sicherheit. Sie zögerte, dann sagte sie, dass es wieder jemanden in ihrem Leben gebe. Nicht die große Liebe, nicht unbedingt Leidenschaft, aber sehr viel Gefühl, viel Respekt, Verlässlichkeit. Er wollte sie heiraten, drängte sie aber zu nichts, ließ ihr alle Zeit der Welt. Sie lächelte. Dann sah sie aus dem Fenster und sagte, dass sie zu allem bereit sei. Sie fuhren entlang eines Sees, der sich uferlos in der Ebene verlor. Weit draußen galoppierten Pferde auf den Horizont zu. »Sie werden nie an ihrem Ziel ankommen«, dachte der junge Mann und war einen Augenblick lang erleichtert. Die Frau sah ihn an. »Ich will wissen, welchen Sinn alles hat«, sagte er. Solange er sich sicher war, dass alles keinen Sinn hatte, war alles leicht gewesen. Sinn stand ihm zur Verfügung, wartete auf ihn. Das war Freiheit. Solange er suchte, nirgends sein musste, solange er nichts wollte, solange er nicht satt oder zufrieden war, solange konnte ihm nichts passieren, weil er nichts zu verlieren hatte. Alles war vorläufig. Er war oft alleine. Und das war schön. Die Frau sah ihn an und lächelte, als sie sagte, »Ich kann mir vorstellen, was ihre Eltern für sie empfinden.« Was es hieß, von den Eltern nicht geliebt und respektiert zu werden, wusste sie von ihrem geschiedenen Mann. Der hatte ein Leben lang vergeblich alles für den Respekt der Eltern getan. Er hatte als Rockmusiker nie Erfolg gehabt, weil er immer das Falsche gewollt, nie mit letzter Konsequenz Musik gemacht hatte. »Meine Eltern gaben mir immer das Gefühl, jemand ganz Besonderer zu sein«, sagte der junge Mann, ohne dass Vater und Mutter jemals ein Wort über ihre Gefühle gesagt hatten. Im Gegenteil. Die Eltern waren streng gewesen, aber seit er sich erinnern konnte, hatte er immer gewusst, was sie fühlten. »Ja«, sagte sie. Nach 3,5 Stunden im Speisewagen gingen sie zurück zu ihren Plätzen. Viele Leute waren inzwischen ausgestiegen. Die Frau reiste mit 2 Koffern und einer Tasche. Der junge Mann holte seinen Rucksack und setzte sich neben sie. 4 Stunden Fahrt lagen noch vor ihnen. Sie würden nachts um 10 in Melbourne ankommen. Sie saßen nebeneinander und lasen. Manchmal sah er sie an, bis sie seinen Blick bemerkte. Als es dämmerte, drehten sie die Lampen über ihren Sitzen auf. Irgendwann drehte er das Licht über ihr ab. Sie wandte sich ihm zu. Er hielt einen aufgestellten Zeigefinger an seine Lippen. Sie saß genau in der Mitte der blutroten Sonnenscheibe, die hinter ihr am Ende der Landschaft unterging. Mit einer Schönheit, die schmerzte, weil sie von einem Moment zum anderen verging und morgen, wenn sich das alles wiederholte, würde der junge Mann und die Frau weit weg von hier und woanders sein. Als sie durch die Vororte von Melbourne fuhren, fragte sie ihn nach dem Namen. Dass sie einander in Wien treffen würden, war längst ausgemacht. Er wunderte sich, dass sie einander nicht schon früher nach ihren Namen gefragt hatten. Er sah sie an und wusste, dass diese Frau ihn verletzen könnte. Sollten sie einander wirklich einmal zufällig in Wien treffen, wollte er ein Geheimnis vor ihr haben. Er nannte den Titel des Romans, den er gerade las, und sagte Fabian. Den Rest und eine falsche Adresse schrieb er auf einen Zettel. Ihren Namen vergaß er, nachdem sie ihn ausgesprochen hatte. Den Zettel mit ihrer Adresse warf er unbemerkt weg, noch bevor sie am Ziel waren. In Melbourne holten ihre Freundin und deren australischer Mann die Frau ab. Sie nahmen die Reisebekanntschaft im Auto mit und setzten sie vor der Jugendherberge im Zentrum ab. Einen Moment lang tat es dem jungen Mann leid, der Frau aus Wien nicht die Wahrheit über sich gesagt zu haben. Er sah sie neben ihren Freunden stehen und erst jetzt fiel ihm auf, dass sie wie eine Dame auf Reisen gekleidet war. Alle lachten. Sie schüttelten einander die Hände. Viel Glück. Er stand winkend da, bis das Auto am Ende der Straße abbog. Er lächelte. Schon vor Stunden hatte er eine Idee für sein Leben gehabt. Kapitel 2 Sieger und Verlierer. Florian Dannemann lief an der Spitze. Als wäre er alleine auf der Bahn, alleine im Stadion. Er ließ in den Finalläufen über 5000 und 10.000 Meter bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Sydney seinen Konkurrenten weit hinter sich. Als hätte er schon oft gewonnen. Tatsächlich war er vor dem Finale nur in seiner nationalen Meisterschaft Erster gewesen und hatte bei den entsprechenden Wettkämpfen die zur Teilnahme an der Weltmeisterschaft nötigen Zeitlimits unterboten. Dannemann kam aus einem kleinen Land, das sportliche Erfolge nur im alpinen Skilauf errang. Den ersten Leichtathletik-Weltmeister dieses Landes kannten bis zu seinen Siegen nur wenige seiner Landsleute. Die nächtlichen Bilder seines Sieges hatten nur wenige gesehen. Seit den Morgennachrichten nach seinem Sieg war er der bekannteste Bürger dieses Landes, dessen Gesicht kaum jemand kannte. Wer früh aufstehen musste, um seinem Tagwerk nachzugehen, sah in den Fernsehnachrichten am Abend, was sich am anderen Ende der Welt zugetragen hatte. Danach waren nicht nur in seinem Heimatland die Zeitungen, Magazine, das Radio und Fernsehen voll mit Geschichten über diesen Sieger, der vor seinen großen Siegen noch nichts gewonnen hatte und der in den Interviews stets amüsiert wirkte. In allem, was er sagte, war etwas wie Ironie nicht zu überhören, so als fände er die Begeisterung der Fragesteller übertrieben und Bewunderung lächerlich. Dieser Unterton fehlte den Aussagen erfolgreicher Fußballer und Skirennläufer. Und dieser Ton passte zum Benehmen dieses Mannes. Beim offiziellen Empfang der Mannschaft nach der Rückkehr von den Weltmeisterschaftswettkämpfen streckte ein Spitzenpolitiker auch Dannemann die Hand grüßend und lächelnd entgegen. Die anderen Sportler hatten sie freundlich ergriffen und gedrückt. Doch der Weltmeister wandte sich ab, mit einem Gesicht, als wäre er unangenehm berührt vom Anblick dieses Mannes, der vor ihm stand. Die Fernsehkameras liefen, die Blitzlichter der Fotoapparate zuckten. Und das Bild der Politikerhand, die hingestreckt ins Leere zwischen einigen Menschen ragte, war im Fernsehen und auf den Titelblättern der Zeitungen, auch in den Nachbarländern des kleinen Landes, in dem sich dieser Vorfall zutrug. Ein paar Tage später saßen ein Journalist und eine Schriftstellerin neben Florian Dannemann im Studio der Sendung Kontroversen. Diskutiert wurde über Werte, Leistung und Medien. Die Frau hatte ihre Bewunderung für den Politiker ausgedrückt, weil er auf die Frage, was Gott für ihn bedeute, gesagt hatte: die Antwort. Während die Chefs der anderen Parteien herumlaberten, hätte der Politiker dazu nur ein Wort gebraucht. Das hatte ihr gefallen und sie überzeugt. Der Journalist hatte das taktische Geschick und die Entschlossenheit des Politikers zu würdigen gewusst. Der Sportler sagte, dass er dem Politiker nicht die Hand gegeben hätte, weil er ihn für einen Schwindler halte. Der Politiker lächelte schmallippig, redete von Demokratie, Notwendigkeit und Verantwortung. Dann hörte der Sportler zurückgelehnt eine Weile dem Gespräch des Politikers mit den anderen Teilnehmern zu. Er schien sich zu langweilen. Der Politiker lächelte, griff nach seiner Krawatte und redete von Wahrheiten, die an die gegebenen Umstände anzupassen seien. Andernfalls brächten sie nicht Segen, sondern Unheil über ein Gemeinwesen. Der Sportler lachte. Die Politikersätze klangen müde. Zuletzt blickte der Weltmeister den Politiker traurig an. Der Moderator blickte auf die Uhr und erschrak, schon so spät, er moderierte ab. Der Ton schwand nach innen, die Schlusstitel rollten zur charakteristischen Musik ins Bild, der Bildschirm wurde dunkel, es folgte die Werbung. Eine Woche nach der Sendung fiel der erste Schnee dieses Jahres. Die Flocken fielen aus der Morgendämmerung und zergingen auf der Haut. Vielleicht hatte er den Schnee noch einige Momente lang gespürt. Nach einer Weile begannen die Schneeflocken, den Körper von seinen Enden her zu bedecken. Zuletzt verschwand das schwarz gefrorene Blut unter dem Weiß, in dem sich die Körperwärme schon vor einer Stunde verloren hatte. Einige Tage später stolperte ein Läufer über die vom Schnee verschüttete Leiche. Sie lag hinter einer Bank neben dem betonierten Spazierweg rund um den Pichlinger See am Stadtrand von Linz. Der Fahrer des kleinen Schneepflugs, der den Weg für die Spaziergänger räumte, hatte den länglichen Schneehaufen im Vorbeifahren nicht beachtet und den Toten mit dem weggeschobenen Schnee vollends verschüttet. Hätte nicht ein Rudel Spaziergänger, das keinen Schritt Platz machte, einen Läufer im Höchsttempo vom Weg in den Schnee abgedrängt, wäre der Tote erst bei Schneeschmelze gefunden worden. Über etwas gestolpert lag der zornige Läufer im pulverigen Neuschnee und schrie die Spaziergänger an. Immerhin war er auf sie zugelaufen. Blödes, ausgefressenes Volk. Die drei Frauen und zwei Männer, Frühpensionisten, wie sich später herausstellen sollte, starrten auf den Schnee neben dem Weg, aus dem ein Fuß in einem Laufschuh in die Winterluft ragte. Mit fliegenden Händen räumten die Männer den Schnee von der Leiche. Die Frauen standen daneben und zitterten. Jemand rief mit seinem Mobiltelefon die Polizei an. Dann standen die Pensionisten in einem Kreis rund um die Leiche. Alle starrten in die Mitte und redeten durcheinander, bis alles gesagt war. Schulterzucken. Die sechs Leute sahen einander schweigend an. Sie warteten. Man hatte schließlich Zeit und lebte noch. Dieser junge Mensch war in der Blüte seiner Jahre gewesen. Der Läufer sah den Toten an und hatte Angst. »Diese Augen«, sagte eine Frau. »Sie passen gar nicht in dieses Gesicht«, sagte ihre Freundin. Zwei Polizeiwägen hielten oben auf der geräumten Straße, die in etwa 100 Metern Entfernung am Seeufer entlang Richtung Asten führte. Die Polizisten befragten die Pensionisten und begannen mit der Tatortsicherung. Der Läufer hielt seinen Körper mit Übungen am Stand und kurzen Läufen warm. Eine Viertelstunde später stapften drei Kriminalpolizisten durch den Schnee heran. Die Pensionisten wurden entlassen, sie würden sich bereithalten. Eugen Just, einer der Kriminalisten, lief selbst mehrmals in der Woche 2 bis 3 Runden um den See. Er kannte den Entdecker der Leiche. Die zwei Läufer standen abseits und redeten über diverse Laufschuhmodelle. Plötzlich hielt der Läufer mitten in einem Satz inne. Er ging zur Leiche und starrte sie an. Just trat neben ihn und sagte, »Kennst du ihn?« »Du nicht?« Eugen Just griff sich an den Kopf und nickte. »Natürlich.« Doch das tote, zerrissene Gesicht im Schnee, der eingetretene Mund, die zerstochenen Wangen hatten mit den Zeitungsbildern und Fernsehauftritten Florian Dannemanns nicht mehr viel zu tun. Der Weltmeister war so zugerichtet, dass in den Berichten von seinem Tod nur das weltweit bekannte Bild des Siegers gezeigt wurde. Kapitel 3 Die Wende. Fabian Pitter lief entlang der Westbahn durch die Nacht. Der Schnee unter seinen Schritten knirschte. Leere Züge fuhren wenige Meter über ihm nach Paris, Ostende, London. Pitter lief und sah den Schaffner, der im Mittelgang durch den leeren Express nach vorne zur Lok schlenderte. »Nächstes Jahr sitze ich in diesem Zug«, dachte er und stellte sich vor, nach einer Fahrt durch die Christnacht in London auszusteigen. Schon oft hatte er sich diese Weihnachtsreise vorgenommen. Er wusste nicht mehr, was ihn heute davon abgehalten hatte. Irgendetwas hatte ihn nicht fortgelassen. Jetzt ärgerte er sich darüber und bog von der Schotterstraße ab in den Wald. Er lief auf einem Pfad durch die Finsternis und dann im Mondlicht um einen Teich. Plötzlich war ein Schwan neben ihm. Er trieb lautlos durch die Winternacht. Der Läufer blieb stehen und sah das Tier an, das aus der Nacht auf ihn zukam. Er vergaß darauf, sich in der Kälte zu bewegen. Der Schwan auf dem schwarzen Wasser stand still vor ihm. Bevor Pitter Worte für diese Begegnung gefunden hatte, wandte der Schwan sich ab und verschwand in der Nacht. Er lief weiter bis zum Parkplatz in der Nähe des Teichs, auf dem er sein Auto abgestellt hatte. Eine Stunde später parkte Pitter vor seinem Haus. Er ging über eine Wiese in den dahinterliegenden Park, an den eine Wohnanlage grenzte. Pitter ging schnell durch die Siedlung, weil er sich nach dem Laufen und dem Sitzen im Auto noch bewegen wollte. In den Reihenhäusern saßen Familien an festlichen Tischen. Die meisten Räume waren von Kerzenlicht erleuchtet. Vor den Verandatüren oder in den Ecken brannten die Lichter der Christbäume. Kinderaugen in rotwangigen Gesichtern glänzten. Da und dort waren Haufen von zerrissenem Geschenkpapier. Stille Nacht, heilige Nacht war 8:20 fast überall schon gesungen. Hinter manchen Häusern sah Pitter im Vorbeigehen eine Zigarette glimmen. Er war vor einem Jahr in das Haus am Rand des Parks gezogen. Die Leute aus der Siedlung grüßte er im Vorbeigehen. Gespräche hatten sich noch nicht ergeben. Im Sommer standen bunte Kinderplanschbecken und Gartengrille auf den gepflegten Rasenstreifen hinter blumengeschmückten Terrassen. Weihnachten war dieses Jahr auf einen Dienstag gefallen. Pitter schloss die Tür seines Hauses hinter sich und war froh. Er ging ins Bad und duschte. Dann ging er barfuß im Bademantel auf dem warmen Fußboden in die Küche und machte sich Tee. Die Wände der Räume waren weiß. Die Bilder eines befreundeten Malers, ein gerahmtes Warhol-Poster und einen Kunstdruck von Hieronymus Bosch hatte er nicht ausgepackt, sondern in den Keller gestellt. An der Wand neben dem Eingang ins Schlafzimmer hing die eingerahmte Fotografie einer Frau. Ein Bücherregal stand in der Mitte des Wohnzimmers, eines an der mit Holz verkleideten Wand. Als er mit dem Tee aus der Küche kam, blieb er einen Augenblick lang in der Stille stehen. Fabian Pitter hatte vor 10 Jahren zu laufen begonnen, um sich das Rauchen abzugewöhnen und den Dreck aus seinem Körper zu schwitzen. Sport hatte ihn nach einer Jugend als mittelmäßiger Handballer schon lange nicht mehr interessiert. Er sah sich gerne Fußballspiele an. Warum er gerade auf das Laufen gekommen war, wusste er bis heute nicht. Die Männer und Frauen mit hochroten Köpfen, hoppelnd, mehr gehend als laufend, hatten Pitter anfangs beim Laufen behindert. Lange Zeit war er nur nachts gelaufen, allein durch die Finsternis. Irgendwann lief er auch am Tag und stellte fest, dass er alle diese Wichtigtuer in ihren glänzend teuren Laufdressen und Spezialschuhen weit hinter sich ließ. Mühelos. Das Laufen hatte nach einem Monat seinen Zweck erfüllt. Pitter rauchte nicht mehr. Und er lief weiter. Ob das Gelingen gewisser Dinge etwas damit zu tun hatte, dass er sich jeden Tag dazu zwang, aufzustehen und zu laufen, immer weiter, bis er fast zusammenbrach und an nichts mehr denken konnte, als sein Ziel zu erreichen, ohne auf dem Weg dorthin stehen zu bleiben und keuchend weiterzugehen, ob das Laufen etwas mit dem Ankommen im Rest seines Lebens zu tun hatte, wusste er nicht. Das regelmäßige Training brachte Ordnung in sein Leben. Er stand in seinem Haus. Es war warm. Fabian setzte sich in seinen Lesestuhl an die Glastür, drehte die Lampe auf und begann zu lesen. Wenn er aufsah, blickte er hinüber in die Siedlung mit den vielen erleuchteten Fenstern. Fabian Pitter lächelte, während er weiterlas. 2 Wochen später hielt ein Jaguar vor seinem Büro. Ein etwa 20-jähriger Mann mit einer ledernen Aktenmappe unter dem Arm stieg aus der Limousine. Auf dem Beifahrersitz saß jemand, den Pitter von oben nicht sehen konnte. Er stand in dem Erkertürmchen, das aus der Ecke eines alten Hauses ragte, in dessen Obergeschoss er 2 Büroräume mit Blick auf das Stift von Göttweig gemietet hatte. Das Haus stand an der Promenade hinter der Straße, die entlang des Ufers der Donau in Krems verlief. Keine Zeitung und kein Fernsehprogramm waren vor etwa 10 Jahren ohne einen Bericht über Fabian Pitte ausgekommen. Nachdem er 3 von einem Zirkusdirektor in versicherungsbetrügerischer Absicht als tot gemeldete Affen lebendig gefunden hatte, war er landesweit als der Retter der Affen bekannt. Seither lief sein Geschäft mit privaten Ermittlungen, was kein Mensch für möglich gehalten hatte. Alle hatten ihn ausgelacht, als er in Krems an der Donau ein Ermittlungsbüro eröffnete. Das Konservative war hier nicht gediegen, sondern dumpf, mitunter bedrohlich. Mitte der 80er Jahre hatte der Turnerbund hier ein Jubiläum gefeiert. Nachdem das Fest in anderen Städten verhindert worden war, hatte der Chefredakteur in seiner Lokalzeitung per Leitartikel die Fortführung der ruhmreichen Vergangenheit als Hauptstadt des Gaus Niederdonau begrüßt. Pitter war am Eröffnungstag der Spiele aus einer Nebengasse auf die Hauptstraße zugegangen. Vorne waren tausende junge Menschen mit Fahnen vorbei ins Stadion gezogen, wobei sie alle paar Schritte Heil riefen. Erst als Pitter am Rand der Straße gestanden war, hatte er das Gut vor dem Heil gehört. So die Parole des Turnerbundes. Doch Fabian Pitter war hier glücklich. Wenn er am Ufer der Donau entlang spazierte, im Sonnenlicht oder im Regen, immer flussabwärts, auf das Schwarze Meer zu. Er sah den vorbeiziehenden Schiffen nach. Manchmal winkten ihm die Matrosen. Pitter setzte sich an seinen Schreibtisch und wartete. An der Wand des Büros stand ein Bücherregal mit den Gesamtausgaben der Werke von Raymond Chandler, Dashiell Hammett und Ross MacDonald. Am Rand des Tisches lagen seine Bleistifte in einer Wanne, die in eine kleine Bronzeskulptur überging. 3 Affen, die sich mit ihren Pfoten die Augen, die Ohren und den Mund zuhielten. Der junge Mann im Anzug trat ein und kam an den Schreibtisch. Er betrachtete die Affen. Pitter bot ihm einen Platz an. Der Mann setzte sich und fragte Pitter, ob ihm der Läufer Florian Dannemann ein Begriff sei. Pitter nickte. Er hatte die Fernsehsendung gesehen. Dannemann hatte ihm aus der Seele gesprochen. Der junge Mann sprach zunächst vom Zorn seiner Auftraggeber, denen es jetzt reichte. Dann kritisierte er die sensationellen Enthüllungen der Medien im Allgemeinen und berichtete im Besonderen, dass von einem eifersüchtigen Ehemann als Täter die Rede gewesen wäre, dass eine Frau behauptet hätte, dass sie einmal in der Woche gekommen wäre, sie hätte einen Schlüssel zur Wohnung gehabt, wäre aber nicht die einzige gewesen, kurzzeitig wäre sogar ein Selbstmord behauptet worden. Nichts von all dem stimmt. Nachdem Florian Dannemann bei seiner Heimkehr dem Politiker den Handschlag verweigert, sich in einer Fernsehdiskussion politisch deklariert und wie ein Oppositionspolitiker geredet hat, galt er in höchsten und einflussreichsten Kreisen als unerwünschte Person. Noch nie zuvor hat in diesem Land ein Sportler so mit einem Politiker geredet. Nicht einmal ein Politiker hat es bisher gewagt, die Dinge in dieser Klarheit auf den Punkt zu bringen. Da es in diesem Land keine nennenswerte Gegenöffentlichkeit gibt, ist der tote Weltmeister einer beispiellosen Diffamierungskampagne durch die bürgerliche Presse unwidersprochen ausgesetzt gewesen. Pitter nickte. Der Abgesandte sagte, dass die Berühmtheit des Sportlers etwas Selbstverständliches gehabt hätte, etwas Müheloses. Es schien, als wäre Dannemann dazu geboren gewesen, berühmt zu sein. Der junge Mann war selbst Sportler und redete von einer Elite, zu der nun einmal nicht jeder, sondern beispielsweise jemand wie er gehörte. Florian Dannemann hatte sich zu Lebzeiten jedem medialen Zugriff verweigert. Die wenigen kritischen Zeitungen des Landes waren von Dannemanns Fernsehauftritt hellauf begeistert gewesen. Kein Journalist konnte es sich leisten, so zu reden. In den Redaktionen wurden Pläne geschmiedet, wie man den Weltmeister optimal auswerten könnte. Fernsehsender aller möglichen Länder fragten an. Vergeblich, der Sportler hatte kein Interesse. Ist Ihnen aufgefallen, dass die Geschichte von einem Tag zum anderen verschwunden war? Der einzige Leichtathletik-Weltmeister dieses Landes und 6 Wochen nach seiner Ermordung interessiert das keinen Menschen mehr, sagte der Mann. Pitter konnte sich keinen Grund dafür vorstellen. Der junge Mann lachte ihn aus. Das Verschwinden der Geschichte war die Folge einer Weisung von höchster Stelle. Er fragte, ob Pitter sich schon einmal ein wenig mit der Geschichte dieses Landes beschäftigt hätte. Es sei berühmt für seine Pflichterfüller. Pitter sah ihn amüsiert an. Der Mann empörte sich über die Medienlandschaft dieser westlichen Demokratie, die der einer östlichen Diktatur glich. Eine Schuld der Medienpolitik, und die Polizei hatte die Bemühungen zur Aufklärung des Todes eingestellt. Hier machte er eine Pause und bückte sich nach der Aktenmappe. Dann sah er Peter tief in die Augen, legte die Mappe auf den Tisch und sagte, dass man sich über Peters Fähigkeiten erkundigt hätte. Er sei in die Provinz zu einem talentierten Außenseiter geschickt worden, um ihn für die Aufklärung dieses Falles zu engagieren. Alles Wichtige über Florian Dannemann war in dieser Mappe enthalten. Die Auftraggeber zogen es vor, anonym zu bleiben. Alle Kontakte liefen über ihn. Ist das ein Problem für Sie? Nein, natürlich nicht. Sie werden von mir hören.
Sie hören die 7. Ausgabe von Premiere im Jahrgang 2004. Thomas Pohl las eine Erstveröffentlichung von Andreas Weber, einen Ausschnitt aus einem in Arbeit befindlichen Kriminalroman mit dem Titel Florians Angst. Bis 20 Uhr liest nun Harald Pfeiffer noch einen Abschnitt aus einer Erzählung Andreas Webers mit dem Titel Amerika, die seinerzeit im Verlag Bibliothek der Provinz im Erzählband Nachtspiel erschienen ist.
Als Jessica Dawson am Morgen ihres Geburtstags erwacht war, hatte sie sich die Bettdecke bis an die Nasenspitze hochgezogen. Sie sah auf das große Plastikflugzeug, das von der Decke ihres Kinderzimmers hing. Als sie sich im Luftzug drehte, schloss sie die Augen. Das Flugzeug hing nicht von der Decke, sondern sie ist ein großer Filmstar. Und landet mit diesem Flugzeug in Hollywood, in Amerika. Als sie über eine Treppe aus dem Flugzeug steigt, beginnen hunderte Fotografen wild zu knipsen. Ihr Bild ist auf den Titelseiten der Zeitungen in aller Welt. Ein kleines Mädchen läuft über einen roten Teppich auf sie zu, hält ihr einen Blumenstrauß entgegen und sagt mit vor Aufregung zitternder Stimme genau jenes Begrüßungsgedicht, das Jessica vor einem halben Jahr dem Herrn Erzbischof von Kent aufgesagt hat, in der Kirche, bevor der hohe Gast eine Messe im kleinen Gotteshaus von Woolacombe gelesen hat. Furchtbar aufgeregt, aber so tapfer ist sie vor die Gemeinde hingetreten. Ganz alleine dagestanden. Alle Leute sind still geworden. Schweigender Erwartung ist sie gegenübergestanden. Da und dort noch ein Rascheln, ein Hüsteln. Und Jessica hat gespürt, dass alle diese Leute da unten im Dunkeln sie heroben im Licht bewundern, weil sie von der Frau Lehrerin ausgesucht worden ist, das Gedicht für den Herrn Bischof aufzusagen, weil kein anderes Kind die Verse so schön aufsagen kann, weil kein anderes Kind so schön wie sie ist. Der Herr Pfarrer hat sogar einen Scheinwerfer in der düsteren Kirche angebracht, weil es bei diesem Anlass heller als sonst sein sollte. Er ist noch aufgeregter als Jessica gewesen und hat das grelle Licht viel zu früh aufgedreht. Geblendet hatte den Herrn Erzbischof, der gerade die letzten beiden Stufen zum Altar heraufgestiegen ist. Aber Jessica ist sofort vorgetreten und hat sehr genau gesehen, wie sich das unwillig verzogene Gesicht des Hohen Herrn aufgehellt hat, als er sie in ihrem hellblauen Kleidchen mit dem Maiglöckchen Strauß gesehen hat. Seither betete sie nicht mehr. Und auch die Wiese des Bauern Metcliff hatte sie schon fast vergessen, samt den Schäfchen, die sie immer gezählt hatte, wenn die Tiere vor einem Gewitter Schutz suchend in der großen Scheune verschwanden, eines nach dem anderen. Denn wenn Jessica nicht einschlafen konnte, dachte sie an den Moment im Licht, an die vielen Menschen, die sie im Dunkel unter ihr nicht sieht, die aus der Dunkelheit zu ihr aufblicken, jedem ihrer Worte lauschend, und an das Lächeln des Herrn Erzbischof. Dann schlief sie jedes Mal in der Stille des Schweigens der vielen Leute ein. Bis tief in die Nacht vor Jessicas großem Tag waren Mr. Cyril Dawson und seine Frau Esther in der Küche an der Arbeit für die Geburtstagsfeier gesessen. So wie seit vielen Tagen, während die Tochter oben in ihrem Zimmer schlief. Das Kind sollte nichts von den Überraschungen sehen. Am letzten Abend davor waren zwar alle von Jessica entworfenen und von Cyril in die Druckerei Hartfield zur Ausführung gegebenen Einladungen verschickt, das Menü geplant, der kleine Gemeindefestsaal gemietet. Doch das Partyprogramm stand noch immer nicht fest. Welche Spiele? Mit welchem beginnen? Was zuletzt? Welche Musik? Daher saßen auch Mr. Dawsons Bruder und dessen Frau mit am Küchentisch, blätterten in den mitgebrachten Kinderspielebüchern und diskutierten über den kindgerechten Unterhaltungswert einzelner Vorschläge, nachdem Esther die letzten Geschenke für Jessica eingepackt hatte. Stunden später lagen die Eheleute im Bett. Die Strapazen der letzten zwei Wochen ließen Frau Dawson nicht zur Ruhe kommen. Die Anspannung, die ihr seit Tagen Schlafstörungen bescherte, hielt sie wach. Gereizt starrte sie an die schwarze Zimmerdecke. Die Stereoanlage musste in den noch undekorierten Festsaal getragen werden. Die Geleekuchen in Fischform. Jessica bestand auf Fischform. Wo bekomme ich solche Formen? Mussten noch gegossen werden. Tee, Limonaden waren noch zu kühlen, Kuchen, Torten und Törtchen mussten aufgeschnitten werden, Sandwiches, Gott, die Sandwiches, die Rinde muss noch entfernt werden, denn Jessica und ihre kleinen Freunde mochten das Weißbrot mit Rinde nicht. Und Captain Beefmaster, der von der Künstleragentur Liberty in Ilfracombe vermittelte Alleinunterhalter, musste vom Bahnhof in Barnstaple abgeholt werden. Esther zweifelte an diesem Clown, der angeblich die Nummer 1 auf dem Gebiet der Kinderpartygestaltung war. Immerhin war der Mann 41 Jahre alt, hatte nicht einmal ein eigenes Auto und seine Gage war verdächtig gering. Welche Witze macht der Mann überhaupt? Sind sie auch kindgerecht? Plötzlich hatte Esther Angst. Sie drehte sich auf die Seite und sah in den im Mondlicht liegenden Garten hinaus. Sie hörte den Wind. Wolken trieben vor das Licht, der Tisch in der Ecke neben dem Fenster verschwand in der Finsternis. Als die Dunkelheit verweht war, sah sie dort im Nachtlicht wieder die Krähe sitzen, mannsgroß, beinahe so hoch wie der Raum. Esther drückte sich an Cyril, versteckte sich hinter der Schwere seines schlafdünstenden Körpers, starrte dabei hinüber in die Ecke. Träge schlug der Vogel mit seiner Schwinge gegen seinen Körper. Sie spürte den Luftzug über sich hinwegwehen, doch sie hörte keinen Laut in der nächtlichen Stille. Die Krähe putzte das schwarzglänzende Gefieder. Bevor Esther einschlief, hob das Tier den Kopf, wendete ihn ihr zu. Der Stahl des Schnabels glänzte im Mondlicht. Cyrils Vater, ein pensionierter Flugkapitän von British Airways, amüsierte sich über Esther, die einige Male versucht hatte, ihn wegen seines vielen Lesens so nutzloser Bücher wie Joseph Conrad, Sartre, Kierkegaard bloßzustellen. Über die kindische Plattensammlung ihres Schwiegervaters, der am liebsten Roxy Music und Van Morrison hörte, den Kopf schüttelnd. Er hatte sich als Arbeiterkind hochgearbeitet und betrieb im Ruhestand Import-Export-Geschäfte. Seine Schwiegertochter hatte als Kind reicher Eltern vor der Heirat nie gearbeitet und wollte vorerst nur ein Kind, mit dessen Erziehung sie ausgelastet, aber als bloße Hausfrau nicht ausgefüllt war. Esther kochte für ihre dreiköpfige Familie 1 bis 2 Mal in der Woche und lebte in dem Bewusstsein, schwer zu arbeiten, weshalb der Gatte zusätzlich zur Putzfrau auch im Haushalt half. Cyril spürte an diesem Geburtstagmorgen nicht das erste Mal die Genugtuung darüber, dass er mit seiner Wahl gegen alle anderen gehandelt hatte, dass er sich gegen sie durchgesetzt hatte, das erste Mal in seinem Leben zu seiner Entscheidung gestanden war. Ihm schien, als wäre er erst dadurch niemandem mehr Rechenschaft über sein Leben schuldig. Noch nie zuvor hatte er alles, was er tat, so lange und gewissenhaft geplant. Immer wieder musste sein Vater ihm unter die Arme greifen. Auch das Startkapital für seine Maklerfirma stammte von ihm, worunter er litt, da ihn Esther dafür oft verhöhnte. Den Umzug auf das Land hatte letztlich Vater möglich gemacht. Vor einem Jahr waren sie wegen Jessica aus der Großstadt Bristol in das Dorf Woolacombe gezogen. Ihre Tochter solle auf dem Land aufwachsen, ein Pferd haben und damit reiten können, hatte Frau Dawson gesagt. Außerdem entsprach das Leben auf dem Land, das eigene Pferd, der Mann mit dem Büro in der nahegelegenen Stadt, auch wenn es nur Barnstaple war, weit eher ihren Vorstellungen jenes gehobenen Lebensstils, den sie aus den Fortsetzungsromanen der Hausfrauenmagazine kannte, was sie mit unauffälliger Deutlichkeit in die Frauengespräche beim Tee einfließen ließ. Cyril sah durch die halb geöffnete Verandatür nach draußen in den Garten. Ein Windstoß blähte den Vorhang in das Schlafzimmer herein, ein heiserer Schrei erschreckte ihn. Er richtete sich auf und sah eine Möwe, die flatternd auf der Veranda gelandet war. Sie putzte sich eine Weile das Gefieder und hüpfte dann davon in den Garten. Er sah ihr nach und dann auf Esthers Rücken. Leise stand er auf, schlich hinaus, zog sich an und machte Frühstück. Während des Essens schrieb er seine Einkaufsliste und einen Plan für die Organisation des Tages bis zum Beginn des Festes um 2 Uhr am Nachmittag. Diesen Zettel ließ er nach kurzem Zögern auf dem Küchentisch liegen, bevor er aufbrach.
Heute hörten Sie Prosa von Andreas Weber. In einer Woche widmen wir uns wieder dem Jugendliteraturwettbewerb Sprichcode. Alfred Peter Tschatscher verabschiedet sich für heute. Lesen Sie wohl.